für eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit, die wir in jedem Jahr begehen. Lichterglanz, Kerzen, Glühwein, wunderschöne Hütten, wo man sich dann treffen kann. Vor den Häusern erstrahlen viele Lichter. Überall ist so wunderbarer Lichterschmuck. Manchmal blinkt er die ganze Nacht über unseren Nachbarn. Was für eine wunderbare Zeit, auf die wir uns freuen, dass endlich in dieser dunklen Jahreszeit mal so ein bisschen gute Stimmung aufkommt. Lebkuchen, Plätzchen. Ach, wie ist das so wunderschön. Und dann mitten in diese Adventszeit hinein hören wir diese Botschaft aus dem Evangelium: Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Und wenn wir uns mit dem realen Jesus beschäftigen, wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, wenn wir auf einmal diesen außergewöhnlichen Menschen begegnen, wie er so drauf ist, wie er den Menschen begegnet, auf einmal spürt man vielleicht dann doch etwas von dieser Fremdartigkeit. Von dem, was so manchmal ganz, ganz merkwürdig ist. Manchmal so sonderbar, öfters auch ganz sperrig. Und vielleicht, wenn man ein bisschen sensibel ist und mal den realen Jesus, so wie er im Neuen Testament verkündigt wird, und wenn wir dann unsere Advents- und Weihnachtszeit betrachten, so die Wochen vor Weihnachten, nun, vielleicht spüren wir dann ein bisschen, dass das gar nicht so recht zu unseren Bräuchen, zu dem, was wir alles machen, gar nicht so recht passen will. Weil es geht ja ein Stück weit auch darum, dass wir in eine gute Stimmung hineinkommen. Und ihr Lieben, ich stehe jetzt als Pastor hier und ich will nicht der Buhmann sein. In keinster Weise. In keinster Weise. Ich liebe das doch auch. Ich freue mich doch auch über die guten Plätzchen, über die, ich habe im Seniorennachmittag so eine ganz besondere Tafel Schokolade bekommen, als Weihnachtsgeschenk, also Wahnsinn. Aber trotzdem möchte ich heute Morgen uns einmal einladen, mal darüber nachzudenken, wie Jesus als König denn kommt. Wir haben diesen adventlichen Text. Der adventliche Text, der für die Adventszeit vorgeschlagen wird, in einer Predigtordnung. Und der Bibelkenner weiß, das ist aber doch das Ereignis, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, wo die Passionswoche beginnt. Und warum haben diese Kirchenordnung diesen Text für die Adventszeit ausgesucht? Nun, siehe, dein König kommt zu dir. Und Jesus kommt in seine Stadt und er kommt genau mit diesem Anspruch hinein. Das ist nicht ein Zufall, das ist nicht nur ein Unfall, was dann später in Jerusalem mit Jesus passieren wird. Nein, Jesus sagt zu seinen Jüngern: Geht hinaus in das Dorf. Dort werdet ihr eine Eselin und ihr Fohlen finden. Also merkwürdig, zwei Eseltiere. Die Ausleger haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Ich gehe da heute Morgen gar nicht drauf ein, weil das einfach nur ablenkt. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus als der Herr sagt: Ich gebiete, dass man mir diesen Esel, dieses Esenfüllen oder dieses Fohlen oder diesen jungen Egelshengst, dass man ihn ihr bringt als das Tier, auf dem ich zeichenhaft als König in Jerusalem einziehe. Ich bin der Sohn Davids. Ich bin der Messias. Und ich komme mit diesem Anspruch. In mir erfüllt sich das, was die Schriften, die Propheten angekündigt haben. Das, was uns der Ben heute Morgen alles gelesen hat. All das erfüllt sich in mir. Und ihr Lieben, ich komme mit diesem Anspruch. So komme ich zu meinem Volk. Und die Menschen reagieren ganz, ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Die einigen huldigen ihm. Sie rollen ihm den roten Teppich, würden wir sagen, aus. Kleider werden ausgelegt, Palmen werden abgemacht, die Zweige. Man rollt diesem Sohn Davids den roten Teppich aus. Die Menschen rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Das ist so ein Ruf, den man damals sprachlich gar nicht genauso übersetzen konnte. Da steckt sowas drin, hilf uns Herr. Aber man könnte auch sagen, jupp, jupp, hurra oder sowas. Also da kommt jemand, von dem wir Großes erwarten. Und während die einen ihm huldigen, wir wissen das bei Lukas, da stehen schon vor den Toren Jerusalems die anderen und wehren ab. Du kannst doch diesen Anspruch, mit dem hier die Menschen dir begegnen, du kannst doch diesen Anspruch nicht an dich heranlassen. Du musst das doch abwehren. Und das ist ein ganz merkwürdiger Einzug. Was haben denn die Menschen damals vielleicht von einem König erwartet? In welch einer Pose soll er denn daherkommen? Nun, da gab es einige, denen passte das Eselfohlen überhaupt nicht. Die waren mit dem Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem reinreitet, überhaupt nicht zufrieden. Die hätten sich gerne einen König gewünscht, der auf einem stolzen Hengst daherkommt mit einer richtigen Rüstung, mit einem Schwert, mit einem Helm, mit einem Brustpanzer und der vielleicht noch ein starkes Gefolge, eine ganze Armee hinter sich hat, der mit Macht und Stärke auftritt, damit die Feinde des Volkes besiegt werden. Wisst ihr, in diesen Tagen ist es auch so merkwürdig. Da scheint es wieder in unsere Köpfe hineinzukommen, dass wir doch wieder Stärke brauchen, militärische Stärke. Da sind die Bedrohungen auf einmal da. Und wie kann man diesen realen Bedrohungen von Machthabern begegnen, die ganze Kontinente in Angst und Schrecken jagen? Wie kann man diesen Mächten begegnen? Zu Hause mit meinem Sohn reden wir dann darüber. Wie gibt man mit dieser politischen Gesamtsituation aus, wo die Mächtigen wieder glauben, mit den Muskeln spielen zu müssen? Ja, da wünscht man sich doch am besten auch Stärke. Macht, Stärke, militärische Stärke. Um dem entgegenwirken zu können. So etwas Ähnliches haben sich auch viele Menschen in Israel gewünscht. Den starken Mann. Den Messias. Den König. Es gab kriegerische Vorstellungen, gerade im späten Judentum, die man mit der Messias-Erwartung verbunden hat, In der Kriegsrolle von Qumran aus dem ersten Jahrhundert, bevor Jesus geboren wurde, heißt es, dass dort in dieser Schrift zu einem 40-jährigen Endkrieg aufgerufen wird, wo die Söhne des Lichtes gegen die Söhne der Finsternis kämpfen, bis die endgültige Niederwerfung aller Feinde geschieht und dann die Herrschaft Gottes anbrechen kann. Da gab es Zeloten, die dem schon mal sozusagen Vorsprung leisten wollen. Jesus hatte einen Zeloten bei sich unter den Jüngern. Und die haben schon mal in Geheimaktionen dann so aus dem Hinterhalt heraus römische Besatzungsgruppen angegriffen, haben ihr Schwert gezückt und galten als die Terroristen der damaligen Zeit. Und das waren bei manchen, das waren die richtigen Messias. Und wie kommt Jesus daher? Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm reitet er auf einem Esel. Dann heißt es von ihm, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Da kommt kein mächtiger König. Der hat keine Gewalt. Der hat kein Schwert, der hat keine Rüstung, der hat keine Armee. Vor seinem Einzug muss Rom sich nicht fürchten. Oh, der Pilatus, der hatte es überhaupt nicht nötig, da an die Tore Jerusalems irgendjemanden hinzuschicken. Ach, da kommt so ein religiöser Spinner. Naja, von denen haben wir schon ein paar gehabt. Das ist keine Gefahr für Rom. Na, der König Herodes der Große, als seine Geburt Jesus angekündigt wurde, da sah das noch ein bisschen anders aus. Der hat die Geburt dieses Königs gefürchtet und wollte sie rückgängig machen. Aber mittlerweile hat Rom keine Angst mehr. Da kommt nämlich ein sanftmütiger König, ein König, der seinen Jüngern gebietet, dass man das Schwert stecken lässt. In Gethsemane sehen wir das Wirken dieses Königs. Da kriegt der arme Malchus vom Petrus das Ohr abgehauen, und Jesus heilt den, der von den Jüngern verletzt wird. Heilt dem die Wunden, der sein Gegner war, so haben es Anne und Andreas vor vielen Jahren gedichtet. Da ist dieser sanftmütige König. Ein König, der scheinbar überhaupt nicht in die reale Zeit hineinpasst. Der so, was will man damit? Was will man damit eigentlich anfangen? Überall eckt er an. Bei den Mächtigen, weil die sagen, oh, der ist uns nicht ganz koscher. Der kann Unruhe bringen. Bei den Religiösen, der macht unseren Führungsanspruch, greift er an, macht er streitig. Und später bei dem Volk, da wird er auch nicht die Erwartungen erfüllen. Und so kommt er als Herr in seine Stadt. Er kommt nach Jerusalem zur Tochter Zion. Er kommt in seine Stadt. Und das Johannesevangelium, das fasst das in einem Vers zusammen. In einem Vers, im ersten Kapitel im Johannesevangelium, lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht aus. Jesus kommt als der Erwartete, der sich aber irgendwie allen menschlichen Erwartungen entgegenstellt. Und so ist das bis heute geblieben. Jede Zeit stand in der Gefahr, sich ihren Jesus zurechtbasteln zu wollen. Immer wieder hat Jesus dann Züge bekommen, die in die jeweilige Zeit hineingepasst haben. Da gab es einmal den König, der die Monarchie stiftet. Dann gab es den nationalen König und viele andere. Den König der Befreiungstheologie, den feministischen König. Und wie viele unterschiedliche Jesusbilder hat es in der Zeit gegeben? Er ist der Mann, der in kein Schema hineinpasst. Da kommt dieser sanftmütige König. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Singen wir in dem berühmten Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Na, wenn wir heute unsere SUVs sehen, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Ich habe darüber nachgedacht. Was für eine Sanftmütigkeit kommt denn mit Jesus daher? Ist das eine Sanftmütigkeit, die sagt, ach, bei euch ist alles in Ordnung. Weißt du, ich verstehe euch. Ist alles gut. Ist alles prima. Ist alles toll. Ja, man darf nicht so genau hinsehen. Ist das diese Art von Sanftmütigkeit, die sie nirgendwo aneckt, die es allen recht macht, wohin der jeder zufrieden ist? Ist das diese Art von Sanftmütigkeit? Als Jesus in Jerusalem einzieht, berichtet uns der Apostel Matthäus, er zieht ein in den Tempel. Und was lesen wir? Was macht auf einmal Jesus im Tempel? Was macht er denn da? Er geht hinein, trieb alle Verkäufer und Käufer aus dem Tempel, stieß Tische und Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Ja, was hat das denn mit Sanftmut zu tun? Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Er reitet in die Stadt hinein, ohne Schwert, ohne militärische Macht. Und dann geht er in den Tempel und ärgert die Leute. Ärgert die Leute. Macht die gute Stimmung kaputt. Die gute Stimmung, die im Tempel ist, wo man doch so gut die Geschäfte macht, wo man dafür sorgt, dass hinterher alle das Notwendige haben, damit festlich und feierlich und nach allen Recht und Vorschriften dann im Tempel Gottesdienst gefeiert werden kann. Und da zieht der sanftmütige König in den Tempel ein. Man hätte ja vielleicht schon ein bisschen was ahnen können. Der 12-jährige Tempel, der 12-jährige Jesus sagt im Tempel, muss ich nicht sein in dem Haus, was meines Vaters ist? Jesus ist im Tempel. Und er räumt auf. Er räumt auf. Und er ist unbequem. Er stört. Er macht die gute Stimmung kaputt. Und er ist so sperrig. Aber macht das Jesus denn, um die Menschen zu ärgern? Und einfach nur mal, um Rabatz zu machen? Mal aufzufallen? Was ist denn die Absicht? geht im Tempel um Gottesbegegnung. Es geht im Tempel darum, dem lebendigen Gott zu begegnen. Das Haus des Vaters ist ein Bethaus, ein Ort der Gottesbegegnung und keine Räuberhöhle. Der Tempel ist ein Ort, wo Menschen die heilsame Beziehung mit Gott erleben sollen, das Heil, das von Gott ausgeht. Und Jesus kommt in den Tempel, er räumt nicht nur auf, er stößt nicht nur die Tische um. Nein, da kommen die Lahmen, da kommen die Blinden, da kommen die, die damals und bis heute am Rande stehen, die man übersieht. Und er rührt sie an und er heilt. Er stellt Menschen wieder auf die Füße. Er öffnet die Augen für die Gegenwart Gottes. Er macht Herzen bereit, damit sie den lebendigen Gott anbeten können, damit sie in Gemeinschaft mit Gott treten können. Das ist der Zweck seines Kommens, dass die Türe und die Tore geöffnet werden, dass er einziehen kann. Und er stößt das um und räumt das aus, was genau dieser Gottesbegegnung sich entgegenstellt. Das, was uns hindert, in die Anbetung zu kommen. Das, was uns hindert, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben und zu erfahren. Das, was uns davon abhält, das räumt er aus. Im Tempel tut er es durch diese Zeichenhandlung, indem er dort die Händler vertreibt. Aber wisst ihr, das ist noch nicht das eigentliche Aufräumen. Das echte Aufräumen, das geschieht am Kreuz. Das echte Aufräumen, das geschieht am Kreuz, wo er dort für unsere Sünde, für unsere Schuld, für die Konsequenzen unserer Gottesferne, unsere Rebellion gegen Gott, wo er dafür ans Kreuz geht und den Tod stellvertretend auf sich nimmt, unsere Trennung von Gott. Und unsere Trennung von Gott, das ist das, was die Bibel Tod nennt. Dieser Tod, die Trennung von Gott, die wird am Kreuz getötet. Der Tod wird getötet. Der Tod wird getötet, die Trennung von Gott wird aufgehoben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und die Auferstehung von Jesus richtet einen neuen Tempel auf. Sein Tempel, sein Leib. Sein Leib, er ist selbst der Tempel, in dem die Gottesbegegnung, die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott stattfindet. Adventszeit. Siehe, dein König kommt zu dir. Und dann heißt es in dem Lied, das wir gleich singen werden, Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist, ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Zum Schluss möchte ich uns noch eine seelsorgerliche Anwendung auf diesen Text geben. Und uns fragen, dich und mich fragen, was gibt es denn vielleicht in unserem Herzen, was Jesus am liebsten mal rausschmeißen würde, aufräumen würde? Wo gibt es Dinge, an denen wir festhalten? Das mag vielleicht nicht so die gute Stimmung sein, das mag aber Unversöhnlichkeit sein. Das muss Angst sein, zu kurz zu kommen oder was auch immer es ist, du weißt es. Wenn der Heilige Geist dir das zeigt, was in deinem Herzen ist und was Jesus ausräumen will. Nicht, um bei dir mal Unruhe zu machen und dich in schlechte Stimmung zu bringen, sondern damit Gottes Begegnung, Gemeinschaft mit ihm möglich wird, dass ich zu Gott beten kann und diesen freien Zugang zu haben und spüren darf, wie sein Heil in mein Leben hineinkommt, in unser Leben hineinkommt. Und so wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit. Eine Adventszeit, wo wir dann selber auch von ganzem Herzen bekennen können. Macht hoch die Tür macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Amen.